Erste Sieben, der Handball-Podcast mit Jens Westen und Martin Schwalb.
Es ist geschafft. Deutschland steht im Halbfinale. Glückwunsch von uns an Alfred Gislason und sein Team. Und es war ja bis hierhin eine teils nervenaufreibende Achterbahnfahrt durch die Euro 2026. Gestern mit einer absoluten Glanzleistung gegen Titelverteidiger Frankreich. Mit einem Juri Knorr, wie wir ihn am liebsten sehen und wie auch er sich am liebsten sieht. Bis zu seinem ersten Fehlwurf mit einer Quote von 10 von 10. Absolute Weltklasse. So kann es weitergehen. Morgen wartet Kroatien im Halbfinale. Sonntag könnte es zum Drömfinalen kommen zwischen Deutschland und Dänemark. Die erste Sieben meldet sich aus Herning, wo wir auf Einladung der Harting Technologiegruppe gestern kurz vor dem Anpfiff ein toll besetztes deutsch-dänisches Handball-Crossover moderieren durften. Schwerpunkt, na klar, die Profis, der Spitzensport, die Gitzels und die Kösters, aber eben auch der Breitensport, die Nachwuchsförderung, die grenzübergreifenden Netzwerke im Handball, die in jüngster Zeit entstanden sind, hier in der Grenzregion zwischen Deutschland und Dänemark. Auf der Gästeliste Thomas Mogensen, Florian Kranzmann, Mats Lind, Nils Torbrücke und Martin Heuberger. Wir starten gleich mit der Vorstellungsrunde vor unserem Live-Publikum. Hier ist die erste Sieben, Folge 45, präsentiert von der Harting Technologiegruppe mit Regierungssprecher Westen und Bundeskanzler in Spe, Schwalb. Viel Spaß.
Viermal in Folge ist Dänemark Weltmeister geworden. Man denkt nicht, dass es 14 Jahre her ist, dass sie mal Europameister geworden sind. Also die Sehnsucht ist groß. Und warum erwähne ich das? Natürlich, weil Thomas Mogensen 2012 den letzten EM-Titel nach Dänemark geholt hat. Und heute ist er Sportdirektor in Sonderjyske. Applaus, würde ich sagen, für den lieben Thomas. Mats Lind und Nils Torbrücke haben auch den Switch hinbekommen vom Spielfeld zum Management. Mats ist Geschäftsführer bei SAH, Zweiter aktuell in der dänischen Liga hinter Aalborg, und Nils bei GWD Minden, großer Traditionsverein, große Partnerschaft mit Harting in Ostwestfalen. Ihr habt ein Lowlight gehabt mit dem Abstieg, habt aber gleich wieder den Aufstieg, mehr oder weniger gleich wieder den Aufstieg geschafft und steht jetzt auch gerade über dem Strich. Also Nils, der Geschäftsführer von GWD Minden, der Rookie oder der sozusagen das Nesthäkchen bei uns in der Runde ist Florian Kranzmann, spielt bei GWD Minden und damit auch in der stärksten Handballliga der Welt und ist ja ein Sinnbild, glaube ich, dafür, wie Nachwuchsförderung funktioniert. Von der C-Jugend hast dich hochgearbeitet bis zu den Profis und U21-Weltmeister 2023, und um so einen Titel zu gewinnen, da braucht man einen guten Trainer. Den haben wir auch da. Martin Heuberger, eine Institution im deutschen Handball, ehemaliger Bundestrainer und 16 Jahre mit einigen Unterbrechungen. Junioren-Bundestrainer, unzählige Erfolge gefeiert. Eben jetzt der letzte große Titel bei der Heim-WM 2023 mit Florian, mit David Speth, mit Rinas Uschis und. Da werden wir gleich drauf kommen, und es gibt wenige Dinge, die der junge Herr auf der gegenüberliegenden Seite nicht in der Vita stehen hat. Das ist der Bundestrainer, wie es ja Martin Heuberger war. Einen anderen Bundestrainer haben wir auch noch, einen ehemaligen Bundestrainer, Hotti Bredemeyer. Bist du schon da? Genau, da hinten.
Jawohl, Hotti.
Also bei 40, ungefähr 40 anwesenden Gästen haben wir, glaube ich, mit zwei Bundestrainern im Raum einen guten Schnitt. Den ehemaligen slowenischen Nationaltrainer haben wir auch noch da, mit Ljubomir Vranjes. Schön, dass du da bist. Das war die Vorstellungsrunde, und der erste Sieben-Chefcoach hat natürlich das erste Wort. Schwalbe, wenn du zurückblickst, auf der einen Seite aber auch vorausblickst beim Turnier, wer oder was kann Dänemark stoppen auf dem Weg zum ersten EM-Titel seit 2012?
Die Dänen können sich eigentlich nur selber stoppen, sind wir mal ganz ehrlich. Das ist leider so, aus unserer Seite, aus deutscher Sicht ist das so, weil sie einfach spielerisch den einen Schritt besser sind als alle anderen Nationen, weil sie über ein paar Persönlichkeiten verfügen, die wirklich in der Lage sind, ein Spiel zu lesen. Und vor allen Dingen, was ich so ein bisschen als entscheidenden Faktor sehe, ist, dass sie auch füreinander spielen. Das heißt, wenn man sich überlegt, sie haben in ihren Reihen einen absoluten Weltklasse-Mann, den besten Handballer der Welt, vielleicht im Moment Matthias Gitzel. Und wenn man sich mal die Angriffssequenzen anschaut, wir werden es heute auch wieder sehen, nehme ich an, dass er pro Angriff 3, 4, 5, 6 Mal ins 1-gegen-1 geht, immer versucht, den Ball am Leben zu halten, immer versucht, eine Lösung für die Mannschaft zu finden und dementsprechend auch seine Mitspieler besser macht, das ist außergewöhnlich. Das zeichnet diese Mannschaft aus und das hebt sie auch ein bisschen ab im Vergleich zu allen anderen Mannschaften. Also von daher meine Antwort ganz klar, lieber Jens, wir können es zur Diskussion stellen. Sie können sich nur selber schlagen oder natürlich, was ich keinem wünsche, dass vielleicht irgendwie eine Verletzung oder irgendwas ins Spiel kommt, aber grundsätzlich die Dänen sind der große Favorit, ganz klar.
Jetzt könnte man, Thomas, meinen, jetzt habt ihr in den letzten 18 Jahren genügend Titel, genügend Pokale geholt, jetzt stellt euch nicht so an, warum denn jetzt auch noch ausgerechnet der EM-Titel, wie groß ist die Not und wie aufgeladen ist das vielleicht auch in dieser großen Handballnation, tatsächlich jetzt mal wieder Europameister zu werden?
Na, ich glaube, das bedeutet schon viel für die Jungs, die haben das noch nicht. Und wissen auch, dass nicht jeder schaffen, Olympiasieger, Weltmeister und Europameister auf einmal zu sein. So, ich glaube, das ist schon ein wichtiger Faktor für viele, dass die auch das abhaken können, weil die haben ja alles gewonnen, was du sagst. Aber ich glaube, den einmal zu sagen, wir haben alles auf einmal, das bedeutet schon viel für die. Und zu Hause mit 15.000, das hilft natürlich auch ein bisschen.
Ja. Florian, du hast auch viele Spiele gesehen, ganz sicherlich natürlich nicht nur die Deutschen. Mit 23 spielst du ja noch bei Jung, ne, beim Aufwärmen, beim Fußball nehme ich mal an, ne? Ja. bei Mannschaft Jung. Wer ist für dich der beste Nachwuchsspieler bisher in diesem Turnier?
Also ich finde das bei den Portugiesen sehr interessant, also vor allem Kiko Costa, Martin Costa finde ich sehr, sehr gut. Die haben einfach eine unfassbare Power, auch mit Kontakt, gehen die ja in jeden Zweikampf rein und auch gegen eigentlich körperlich stärkere Abwehrspieler mit ihrer Schnelligkeit sind die da so gut am Mann, haben da immer noch einen vernünftigen Wurf daraus und ich finde, das ist einfach, ja, was die beiden und vor allem jetzt auch Kiko Costa, finde ich, ja, zum besten jungen Spieler aktuell macht.
Ja, okay, klare Aussage, 20 Jahre ist er gerade mal, ne, halb rechts.
Ja, ich glaube 2005er Jahrgang, das ist ja schon... Dafür links, verdammt gut.
Linkshänder und es sind insgesamt 6 U21 Weltmeister im deutschen Kader. Das ist schon wirklich außergewöhnlich, wie ich finde. Wer hat aus deiner Sicht die beste Performance abgeliefert von den Sechsen?
Also ich denke, Renas hat mit die meiste Verantwortung, mit die meiste Spielzeit. Hatte natürlich damals Olympia überragend gespielt. Ich finde, er nimmt jetzt auch sehr viel Verantwortung für die Mannschaft immer mal wieder. Auch das letzte Spiel gegen Dänemark in der zweiten Halbzeit in den wichtigen Phasen ist er immer wieder gegangen. Es hat nicht immer geklappt, aber ich finde, ja, er trägt, glaube ich, mit die größte Rolle und macht es auch gut, finde ich.
Wie stolz geschwellt ist die Brust, wenn du vor dem Fernseher sitzt und die tatsächlich da 6 Jungs von deiner Mannschaft da...
Das erfüllt mich in der Tat mit Stolz, muss ich sagen. Das freut mich wirklich, dass die Jungs so nahtlos diesen Sprung von dieser Weltmeistermannschaft geschafft haben. Und ich glaube, es sind noch ein paar mehr im Köcher in den nächsten Jahren aus diesem Doppeljahrgang. Der war wirklich außergewöhnlich. Und es ist einfach schön zu sehen, wie sie es jetzt schon hier auch bei der AWM oder AEM auf die Platte bringen.
Ja. On Monday, Mats, we were 5 down against Denmark. From our German perspective, what would you say is the difference? Where's the gap right now at this point between Germany and Denmark?
Yeah, first of all, of course, they are getting closer, especially compared to the last VM. That's one thing. I think the German, they have a young team. They did also tremendous work talent-wise, and some of the youth players coming up now, getting more experienced, getting closer and closer to the Danish team, and that's of course a huge benefit to say they just came closer, but they are actually getting very closer to the Danish team as well. So hard work with some of the talents in the past is also bringing that in to more experienced players, and with experience, normally the result also comes there. So I think that's a natural thing in the development of the German young players getting closer also to Denmark. Mm-hmm. And now also the Danish team is also having Thomas Andersen is joining the team again. So maybe that will be another X factor that Denmark can bring in when we need it.
We didn't wait for it.
Exactly. Okay.
Und dann haben wir einen mit Juri Knorr, der den Weg gegangen ist von Deutschland nach Dänemark, also aus der stärksten Liga der Welt, vielleicht in die zweitstärkste Liga auf diesem Planeten. Nils, ihr habt ihn gehabt bei GWD Minden, da hat er sein Profidebüt gegeben von 19 bis 21 war das meines Wissens nach. Da war er 18, 19, glaube ich. Und das ist einer, der polarisiert auf jeden Fall. Der kann eigentlich nur Note 1 oder Note 6, so jetzt mal sehr plakativ gesprochen. Warum ist der so hopp oder top?
Das müssen wir ihn am Ende selber fragen, aber ich glaube, Juris Karriereweg zeigt ja schon, dass er nicht den ganz normalen Weg gegangen ist. Er war aber in Barcelona damals als Nachwuchsspieler. GWD hat ihn damals verpflichtet, auch mit ein bisschen Mut, aber er hat das tatsächlich für den Verein wirklich zurückgezahlt und ist in 2 Jahren, in wirklich jungen Jahren, zum Nationalspieler unter Frank Carstens damals geworden und hat auch Verantwortung getragen. Und dann die Entwicklung, die ist ja schon wirklich gut gewesen über die Rhein-Neckar Löwen, jetzt Aalborg. So dass Juri dieses Turnier vielleicht ein durchwachsenes Turnier hat und auch ein Spieler ist, der in jedem Interview das sagt, was er denkt. Das ist das, was wir alle lieben, aber das ist auch genau das Streitbare. Ich glaube, am Ende war der Aalborg-Wechsel auch ein bisschen die mediale Öffentlichkeit, die wir in Deutschland hatten, die er versucht hat, vielleicht ein Stück weit zu entfliehen. Aber trotzdem ist es ein Spieler, der so jung ist, der so viel Potenzial hat und der am Ende, und das ist der nächste Schritt in seiner Karriere, vermutlich noch den Hebel finden muss zwischen, wie viel Fehler mache ich und ist es ein normales Spiel oder ein sehr gutes Spiel. Momentan ist die Regelung vielleicht noch ein bisschen weit offen, aber ich glaube, für die deutsche Nationalmannschaft wirklich toll, so einen Mittelmann wieder zu haben, und geben wir dem nochmal 2, 3 Turniere, genauso wie den anderen Jungs, dann ist da wirklich viel Potenzial und dann kann Mats Linz auch, wenn wir hier in 4 Jahren wieder stehen, dann sieht es vielleicht auch anders aus.
Er hat halt einfach mit der Performance bei der WM23 muss es gewesen sein, hat halt einfach maximal die Latte nach oben gelegt. Ne? Thomas, ihr erlebt ihn, du erlebst ihn in der dänischen Liga, Sonderjyske gegen Aalborg, die Duelle. Wie nimmst du ihn wahr?
Ja, also für mich war das auch eine Überraschung, dass der größte deutsche Star nach Dänemark geht, aber der Belastung müssen wir auch irgendwann wieder besprechen. Also was die Topspieler da durch ein ganzes Jahr mit Nationalmannschaft und Champions League und alles, also da muss man schon ein bisschen denken, schaffe ich das 85 Mal im Jahr oder reicht das auch mit 60 Mal? Ich glaube, das war auch eine Sache. Also Dänemark ist ja klein, da kannst du auch viel weniger Bus fahren. Das kenn ich auch. Du nutzt 2 Stunden pro Auswärtsfahrt statt 2 Tage. Und ja, das ist ja eine Mischung von vielen Sachen. Aber er macht das ja gut in Aalborg. Er kam, das war auch schwer von Anfang an. Hat sich auch ein bisschen gewöhnen müssen. Aber er spielt ja auf der mit Abstand beste Mannschaft in Dänemark. Die haben noch nicht keinen Punkt verloren. So, da ist er vielleicht auch ein bisschen ruhiger und hat Weltstars um sich rum. Also Arnoldsen und Hoxha, 2 von denen, die auch die dänische Nationalmannschaft prägt, spielt ja da in die dänische Liga und ja, die gewinnen halt alles. Und ja, aber er spielt für sich. Also man muss schon seine Art und Weise Handball verstehen. Und ich glaube auch nicht, dass immer das Fall ist zwischen seinem deutschen Trainer und ihm. Also das wirkt auch manchmal, dass das nicht so klar ist, was wollen wir eigentlich. Aber ich finde, Deutschland hat so viel Potenzial jetzt mit so vielen Spielern mit verschiedenen Qualitäten. Wenn man das gut hinkriegen, dann gibt es auch da eine riesen Möglichkeit die nächsten Jahre mit der deutschen Nationalmannschaft, finde ich. Da ist der Zukunft schon hell.
Ihr werdet das heute im Laufe des Tages merken, entweder im Bus oder dann später beim Essen oder auf der Tribüne mit Martin Schwalb sich über Handball zu unterhalten. Das heißt auch dann vielleicht mal Salzstreuer und Gläser und Selterflaschen zu verschieben. Also er ist da, er lebt das immer noch und warum auch nicht, logischerweise. Beim Thema Juri Knorr kommt schon hin und wieder mal vor, dass die Gesichtsfarbe sich schon dann Richtung Rot entwickelt bei dir, ne?
Ja, ich versuche das mal zu erklären. Also ich mag Juri sehr, also auch persönlich. Er ist ein unglaublich guter...
Du hast ihn ja zu den Rhein-Neckar Löwen.
Ich habe ihn damals zu den Rhein-Neckar Löwen geholt, ja genau, und bin dann gegangen. Das hat er mir nicht so verziehen. Okay. aber ich habe ihn damals geholt, weil ich ihn wirklich für einen sehr, sehr guten Spieler halte. Ich glaube aber, das Entscheidende ist, jetzt, wir sind jetzt hier in Dänemark, es sind viele Dänen im Raum, ich möchte sie auch nicht zu sehr loben, aber die dänischen Spieler strahlen eine Art von Leichtigkeit aus, eine Art von Spielwitz, die uns Deutschen sehr, sehr gut tun würde. Und im Spezialfall von Juri würde ich sagen, es ist doch nicht wichtig, ob du 6 Tore wirfst oder 7 oder 3 oder 5. Es geht doch darum, bring deine Mannschaft in Bewegung. Mach etwas für die anderen, spiele für sie. Schau mal, dass du die Außen in Bewegung bekommst. Schau mal, dass der ganze Spielfluss sich ein bisschen verändert. Und das würde ich eigentlich von ihm erwarten. Aus dem Grunde bin ich da manchmal ein bisschen enttäuscht, wenn er sich dann den vierten Wurf unten rumnimmt und als A-Lösung immer wieder im Kopf hat, naja, werfe ich halt. Mein Gott, klar ist das manchmal auch erfolgreich, aber wenn man Mannschaften sieht, die wir alle gern angucken, wenn wir unseren schönen Handballsport uns mal anschauen. Wir lieben das und wir lieben doch die dänische Nationalmannschaft für das, was sie machen, oder? Weil Lubo, oder? Wir haben ja auch im Rückraum ab und zu mal da rumgemacht. Und wir wissen ja, wie schwer das ist, eine Abwehr in Bewegung zu bringen und die Lücken zu finden, wie sie den Ball weiterspielen, wie sie für ihre Mitspieler was tun. Und da sehe ich beim Juri noch ein bisschen Nachholbedarf. Und das wäre eigentlich auch so meine Frage, so ein bisschen in die Runde oder vielleicht auch mal an Martin. Wie können wir sowas trainieren? Wie schaffen wir es, da mehr Spielfluss reinzubekommen, dass man nicht nur so wie heute, ganz kurzer Ausblick noch, heute Deutschland gegen Frankreich, was erwarten wir für ein Spiel? Da wird auf der einen Seite wird Dicker Mem werfen, auf der anderen Seite wird Knorr werfen, vielleicht Schluruf trifft, hoffentlich trifft er, Uschins trifft vielleicht, aber sie werden werfen. Es wird, oder sehe ich das falsch? Es wird ein Wurfspiel. Und da meine ich, vom Design her könnten wir Deutschen noch ein bisschen spielerische Leichtigkeit gebrauchen. Bin ich da falsch?
Ja, zum einen.
Nee, passt.
Ist an?
Passt, ah, ja, okay. Passt.
Ja, zum einen kann ich als Trainer halt nur mit dem arbeiten, was ich zur Verfügung habe.
Und wir
haben im Moment halt wirklich sehr gute Rückraumschützen mit Grigic, mit Schluruf, mit Köster. Auch Renners zwischendurch, der gute Rückraumtore macht. Diese Spieler, wie es die DN haben, mit Pütlik, mit Gitzel vor allen Dingen, die haben wir momentan noch nicht, da bin ich bei dir. Die müssen wir weiter versuchen auszubilden. Ich glaube schon jetzt gerade, dass diese jüngere Generation da schon näher rankommt. Mhm. Insbesondere beispielsweise Nils Lichtlein, der diese Kreativität, diesen Spielwitz hat, diese Schnelligkeit mitbringt. Aber was wir tun müssen, ich glaube, das fängt wirklich ganz unten an. Und wenn man halt die Verhältnisse Dänemark und Deutschland vergleicht, also ich weiß, dass in Dänemark die Schulsporthallen Tag und Nacht geöffnet sind, die Kinder gehen rein, die versuchen zu spielen, die eifern ihren Talenten, ihren Vorbildern nach und so entwickelt sie, ohne dass ein Trainer dabei ist, die Kreativität. Und bei uns ist es so, dass ein Hausmeister dasteht, die Halle erstmal aufschließen muss.
Wenn er überhaupt
dann,
da ist.
Dann hast du überhaupt keine Möglichkeit, einfach Dinge mal zu probieren im Training. Die haben ein Vielfaches mehr an Trainingsstunden, als unsere Talente das haben. Und da, glaube ich, müssen wir schon mal ansetzen, dass sich da einige Dinge verändern wird. Und dann natürlich aber auch die Trainerqualität bei uns im Nachwuchsbereich. Ich spreche es nicht, also weil wir haben in den Leistungszentren mittlerweile sehr gute Nachwuchstrainer, die sich eben auch mit solchen Themen beschäftigen, Kreativität zu entwickeln. Aber insgesamt in der breiten Masse, glaube ich, können wir auch im Trainerdasein, insbesondere eben im Nachwuchshandball, schon noch einiges tun. Mal ehrlich jetzt, also ich sehe es auch an meinem Heimatverein. Meistens sind es irgendwelche Eltern, die dann sagen, gut, dann mache ich es halt, weil keiner da ist. Und auch da, glaube ich, haben wir noch jede Menge Potenzial in Deutschland. Und wenn wir die Trainerqualität im Nachwuchsbereich verbessern, dann bin ich mir sicher, dass wir auch irgendwann in der Spitze noch mehr an Kreativität und Spielwitz dann auch bekommen.
Das heißt, wir würden anfangen heute, wenn wir zwei das sagen hätten, wir würden anfangen im Rückraum. Jetzt machen wir mal die Mannschaftsaufstellung. Ja, wir fangen an mit in der Mitte mit Lichtlein, auf halb links mit Knorr und auf halb rechts mit Uschi.
Ja, also was Kreativität angeht, bin ich völlig bei dir. Das wäre von der Warte aus sicherlich gut. Ah, ich bin mir sicher,
gar nicht so schlecht. Guck mal hier,
das wird nachgedacht. Einmal zum Mitschreiben, bitte.
auf halb links Knorr, in der Mitte Lichtlein, auf halb rechts Uschins. Also wir vermachen jetzt nur mal den Rückraum, weil die Außen, die haben wir ja sowieso nicht im Spiel. Mit denen spielen wir ja nicht.
Die Schwalbe, nur hoch. Schwalbe, wie sieht's aus mit Abwehr? Was machen wir? Das ist
ja, natürlich.
Das ist Schwalbe wieder.
Jetzt mit machen wir mal nur den
Angriff. Den Angriff, nur gut.
Goller am Kreis oder Fischer oder Kohlbacher oder alle drei? Oder?
Ich würde Fischer am Kreis anfangen tatsächlich. Ich finde, er spielt überragend. Bin ich da falsch? bitte?
Im Angriff ja, in der Abwehr.
Dann hast du natürlich zu viel Abwehrangriffwechsel.
Zu Golla noch.
Also Golla am Kreis, außen Mertens und Zerbe.
Okay, man kann ja mehrmals wechseln.
Und im Tor fangen wir wieder mit Spät an.
Ja, tatsächlich? Spät an?
Nein! Er ist super, er ist super. Er ist ein super Junge, er ist ein super Junge. Ich habe auch die Ehre gehabt, ihn zu trainieren. Aber wir haben einen bösen Wolf im Tor, oder?
Okay, und außen? Oder ist es egal?
Nee, haben wir doch gesagt. Mertens und Zerbe.
Wir haben doch hier den Flo Kranzmann dabei.
Ja, Flo, wärst du bereit? Ist das eine Aufstellung?
Mertens und ja, also ich finde vor allem auch mit Nils zusammen, Nils mit Renas zusammen auch ziemlich gut. Ich finde, Nils hat eine Schnelligkeit drin, er hat ein sehr hohes Tempo beim Spielen und er spielt auch viel mehr für die anderen Leute. Also ich finde, er kann sehr gut auch seine Mitspieler in diese Aktionen bringen, wo sie auch gut spielen. Also das macht er in Berlin ja schon überragend und ich finde, das könnte auch der deutschen Nationalmannschaft geben. Und dann finde ich es auch ein bisschen schade, dass er nicht ganz so zum Zug gekommen ist. Er ist natürlich am Anfang verletzt gewesen, das war ein bisschen ärgerlich. Aber ich finde, dass Nils da auch, wenn er Mitspieler hat, wie Knorr und Uschins, dass er die richtig gut in Szene bringen könnte.
So, jetzt muss ich doch noch mal als alter Abwehrspieler da rein.
Ja, natürlich.
Meine Handballkarriere...
Er hat so viele Menschen geschlagen.
Meine Handballkarriere war vielleicht ein wenig defensivorientierter und das ist tatsächlich auch das, finde ich, was die deutsche Mannschaft auch heute Abend brauchen wird. Und ja, da waren klar. Wir auch gut. Was der Kießler spielt, was Golla spielt, ein Andi Wolf oder auch ein Spät, die haben beide wirklich gute Torwartleistungen. Das ist ja eigentlich das Prunkstück gerade unseres Spiels. Und bei der Aufstellung
ja, aber du könntest,
wieder wenn zwei
du
die, Leute wechseln.
Wir machen es mal durch. Du hast hier die kurze Seite, ja. Kannst du beide wechseln. Bringst du Kieseler und Köster, fertig.
Das wird zwei
die kurze Seite, kein Problem. Knorr kannst du nur auch auf halb decken.
Nein. nicht aus der Abwehr.
Ah, nicht gegen Digamem vielleicht.
So, okay. Darum geht es dann. Und ich glaub,
aber die zwei kurzen Wechsel, ey, Lubo, haben wir schon ein paar Mal gemacht, zwei kurze Wechsel, oder? Achso,
Ich wollte gerade sagen, Martin...
Lubo hat andere Sorgen mit seinen
Tränen. Also gut, dann lassen wir Köster, dann lassen wir alternativ um einig sein, lassen wir Köster anfangen hier.
Können wir auch machen. Ich glaube, es ist immer einfach, Bundestrainer zu sein, das ist doch das Schöne während der Nationalmannschaft.
Ja, wir wollen es ja mal ein bisschen diskutieren, das ist ja mal, muss ja nicht so sein, muss ja auch nicht richtig sein.
Also für mich ist das eigentlich egal, wie die anfangen. Also für mich ist das mehr diese, dass die auch versuchen zu klären, was sind die verschiedenen Rollen von den Spielern. Also jetzt haben die so viele, da was anders machen können als der andere. Also wenn du das hinkriegen, wann brauche ich ihn, wann brauche ich der? Also wenn du das hinkriegen, dann haben die hammer viel Potenzial.
Ja, aber speziell auf Frankreich jetzt, was würdest du machen?
Ja, aber ich finde, dass die geile Mannschaften, das ist die Spielrhythmus ändern können in 5 Minuten. Also wenn du merkst, das geht nicht, dann wechselst du und dann bringst du einen ein, der das... dann das kann, was die dann von Gefühl her brauchen. Mhm. Also die haben ja so viel Potenzial mit Spielintelligenz jetzt und Power. Wenn du diese Mischung findest, finde ich, haben die hammer viel Potenzial, die Deutschen. Genau. Du musst nur nicht die Hierarchie, glaube ich, ist auch ein wichtiger Faktor, dass die Leute wissen, wer wo und wann hingehört in diese Spielseite.
Darf ich das so ein bisschen noch ergänzen?
Nein.
Ich glaube doch, ich muss.
Natürlich.
Wir haben uns vorhin unterhalten, Thomas und ich. Und Thomas, du hast ein paar Zahlen genannt. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, du kannst es bestimmt wiederholen. Die deutsche Handballnationalmannschaft schließt aus wie vielen Metern im Durchschnitt ab? 8,3 Meter. Und die dänische Handballnationalmannschaft schließt ab aus?
Ich glaube, das war 6,7 oder sowas.
Okay.
Nur mal, um das zu verdeutlichen, das ist ein riesengroßer Unterschied. Und das ist eine Aufstellung, bei der du weißt, da wird der Ball ein bisschen länger getragen und du musst näher ran. Unsere Aufstellung mit Knorr, mit Köster, mit Uschin, die jetzt wahrscheinlich anfangen wird, die werden alle drei aufs Tor werfen. Aus 8,3. Und da bist du natürlich darauf angewiesen, dass einer von denen trifft. Das ist so. Wenn sie, hoffentlich treffen sie. Das habe ich ja eingangs gesagt. Aber mit der Aufstellung könnte man, glaube ich, einen gepflegteren Handball spielen. Ich will es mal so ausdrücken.
Von euch noch was zum Spiel heute? Wie gefährlich sind denn die Franzosen? Ich meine, das war ja auch mal das Nonplusultra eigentlich. Also ähnlich wie Dänemark gab es ja mal eine Phase, Martin, wo Frankreich wirklich das absolute Nonplusultra
war. Also ja, ich glaube, dass vor allen Dingen die Gamem heute einen dicken Hals noch hat von Olympia, dem ja leider damals der Lapsus unterlaufen ist, dass
leider.
Er einen Fehlpass gespielt hat.
Leider, zum Glück.
Für uns natürlich, aber ich glaube, das wird schon noch in ihm stecken. Und er will sicherlich, aber er ist auch eine absolute Rakete, unabhängig davon, der wird sicherlich ein schwer ausrechenbarer Spieler für unsere Mannschaft sein. Und dann, ich bin ein Fan von Men, der vor allen Dingen, was das Tempospiel angeht, unglaublich aus der Abwehr marschiert, einfache Tore im Tempospiel macht. Das ist wirklich mit hoher Qualität. Wo ich eine Chance sehe, die französischen Torhüter, finde ich, haben jetzt nicht das Niveau von Dänemark und Deutschland, die beiden, unsere Torhütergespanne, oder auch Schweden mit überragenden Torhütern. Ich glaube, da haben wir ein kleines Plus gegen Frankreich und da hoffe ich halt nicht, dass die heute auch mal einen Sahnetag erwischen. Das wäre schlecht für uns, aber da sehe ich schon jede Menge Potenzial und wie gesagt auch ja, Dinge, die wir halt heute gegen Frankreich besser machen müssen.
Ich würde tatsächlich, mein erster Impuls wäre jetzt, ich würde die Deutschen als stabiler ansehen. Ich glaube, wir haben weniger zu verlieren, glaube ich. Ich glaube, die Franzosen, die sind ja für uns so, oh, die großen Franzosen. Und ich glaube, dass die, wenn sie wirklich von Anfang an gut in die Partie kommen, halte ich uns für mental stärker. Aber das ist nur meine Meinung.
Lasst uns. Also ich würde es mal ein bisschen umdrehen. Wir müssen vielleicht mal irgendwann sterben, ja, da haben wir keine andere Wahl. Aber unsere Mannschaft darf heute gewinnen. Ja. Und ich glaube, das ist schon mal ein ganz großer Faktor, das Ganze etwas ins Positive zu drehen. Weil muss und darf, da liegen schon Welten für mich. Und sie sollen das einfach als Freude nehmen, dass sie so ein Spiel heute vor so einer tollen Kulisse hier spielen dürfen, dass sie eine Chance haben aufs Halbfinale. Sie brauchen keine Angst davor haben, sondern sollen es positiv nehmen. Und dann bin ich überzeugt, wenn diese Freude, dieser Spaß kommt an dieser Aufgabe, dass sie dann auch wirklich performen werden.
Ja. Ich würde vielleicht jetzt nochmal weg von heute Abend nochmal zu dem Thema, was du auch vorgebracht hast, Martin, Infrastruktur, der Zugang zu Sport, der Zugang zu den Hallen in Deutschland, ein Lieblingsthema von Martin und von mir, Klaus Ruhe-Matzen, hatten wir auch mal zu dem Thema, der ja auch beide Seiten sehr gut kennt. Thomas, du wohnst auch noch in Flensburg und dir spielt der Kamm, wenn du manchmal mit deinen Jungs Fußball spielen willst und ja, der Platz verschlossen ist. Habt ihr, vielleicht, das würde mich wirklich interessieren, kommt ihr auch aus verschiedenen Ecken in Deutschland und Dänemark, habt ihr in eurer Community Erfahrungen gemacht, wie man tatsächlich auch dann dieses Abweisende ja teils auch von den Kommunen, von den Schulen vielleicht auch etc. Lösen kann? Habt ihr selber Erfahrungen gemacht?
I think one of the other fundamental things is you know, creating a culture, creating a good environment. It's all about trust in Denmark. You know, when Gisel and Pytlik are conversating that for them and for the national team, it's not about just the result and winning. It's about playing good handball. Let's also create some cultural understanding about a safe environment where you don't necessarily has to make short-term goals, but also can think about the long-term. That's also the culture we have in Denmark, especially the clubs that are working with academies. We are training with the young players from a very youth age, from 17 years of age, and making room for them into the go into the Liga team. That's some of the Danish culture, how we do things there. And I think fundamental is about culture, it's about creating a healthy, trustworthy environment for the people and not just have focused on the short-term goals. And that's maybe one of the big differences between Germany and Denmark, also the Bundesliga. You need to win on the weekend, where we have also a longer term, where we have to develop players, a culture, etc. And from there, the result will come. Yeah. Maybe that's one of the difference between...
But that's the question we discuss in Germany always and for a long time, how we manage to achieve this cultural thing of sports. What would you say? What is the key? I mean, in comparison, Germany is much more, is larger, and we have more inhabitants, like, what is it, four versus 80 millions, right? You have 4 million?
Six
versus 80, that's a big gap, but what would you say is key?
I think there's many keys, so pin one key out is... Won't be the most clever thing to do, but I think there is some cultural difference on good and bad, because we can definitely also learn some from the German culture as well. But I think when we see the team we are to experience later on, the Danish and the German team, I think the fundamental for me is the strategy from the Danish Handball Federation is, you know, on the long term, we are developing players, we're developing cultures, and not just winning medals, winning the next match. That's one of the fundamental things. And to really be able to say this is also demanding that you do it in the daily day. And creating this academy thoughts where, of course, the main goal is to create players to play in the Liga in Denmark, but there's also a lot of things that comes with that. So I think it's a cultural thing. It's not just one thing you can pin out. Mm. But long term result comes from culture, and that's basically one of the main differences.
Von dir Ergänzung, Martin, gleich oder erst Nils vielleicht und dann Martin.
Vielleicht sind Martin und ich sogar in der gleichen Richtung unterwegs. ich gebe euch recht, dass es einen Unterschied gibt an der Herangehensweise und auch an der Unterstützung der Kommunen. Aber ich glaube auch auf dem Weg, der sich der Deutsche Handballbund gemacht hat, und das ist ja nicht nur ein Juniorenweltmeister, der hier heute steht, sondern die letzten Jahre waren wir wirklich viele, viele Jahre durchgehend im Halbfinale, auch dank Martins Arbeit. Und das wird Früchte tragen. Und das ist ähnlich zu dem Weg zu Dänemark. Und ich glaube, einen großen Unterschied, den wir immer nicht vergessen dürfen, ist, wir haben die stärkste Liga der Welt. Das heißt, wenn bei uns ein Florian Kranzmann auf links außen spielt oder auch ein Renas Uschkins als erster Mann, dann ist das wirklich eine Riesenaufgabe und eine Riesenleistung auch von all den Nachwuchstrainern, Leistungszentren, Jugend- und Junioren-Nationalmannschaften, dass der da schon spielt. Weil der Weg ist dann, glaube ich, in der Breite in Dänemark ein wenig einfacher, den Spieler erstmal auch zu entwickeln, weil es nicht die stärkste Liga der Welt ist. Weil da nicht ein Lika Mem ist und ein Pitlick ist und ein Gitzel ist, die bei uns aber alle spielen, die wir bei uns auch alle sehen wollen und die Hallen füllen. Und ich glaube, das darf man nicht unterscheiden. Und wir haben eine wirklich starke zweite Liga, die auch gut ist für Ausbildungen von Nachwuchsspielern. Und auch die zwei Jahre, wo GWD Minden in der zweiten Liga war, das war für Florian vermutlich der perfekte Entwicklungsschritt. Weil da konnte er vom Trainer vielleicht auch mal eine Minute länger spielen als jetzt in der ersten Liga. Wir spielen gegen den Abstieg, stehen ganz vernünftig da. Aber wenn Florian zwei nicht trifft, dann sitzt er auf der Bank, weil wir müssen das Ding überleben und wir müssen am Ende die Klasse halten.
Da herzlichen aber, Glückwunsch.
Ja, Florian, das tut mir leid, aber ich glaube, das tut mir nicht vergessen in der Einordnung, wenn wir zwischen der dänischen und auch der deutschen Liga und den beiden Handballverbänden sprechen.
Ja. Martin?
Ja, also ich kann eigentlich nur Mats beipflichten auch. Ich finde auch, es ist eine Frage der Kultur. Wie gehe ich an so eine Sache ran? Was habe ich für eine Philosophie? Und da bin ich der gleichen Meinung, wenn ich meine Spieler individuell besser mache, dann bekomme ich automatisch ein besseres Mannschaftsergebnis. Und wenn ich halt durch die Halle ziehe und schaue mir Jugendspiele an, da sehe ich in der C-Jugend oder B-Jugend schon, wie sie mit irgendwelchen Spielzügen versuchen, zum Erfolg zu kommen. Und das ist das, was mir, was mich so traurig macht. Anstatt dass man die einfach spielen lässt, ein bisschen Kreativität sein, dann dürfen sie auch mal einen Ball wegschmeißen. Aber da hat jeder schon in der C-Jugend mit 14, 15 einen Plan im Kopf, ich muss dahin laufen, wenn das angesagt ist, und ich muss dahin laufen. Die sollen genau diese Lücken erkennen, wenn die Situation es erfordert, aber nicht, wenn irgendein Spielzug angesagt ist. Und da tue ich mich schwer bei uns in Deutschland mit solchen Dingen, weil ich sehe das immer wieder, wenn ich da unterwegs bin, und das ärgert mich auch. Ich versuche auch eher in diese Richtung zu gehen, lass sie frei spielen, lass sie Spaß haben zusammen. Und alles andere entwickelt sich dann. Und die Spielzüge kann ich dann, wenn ich bei der A-Mannschaft bin, kann ich dann auch 50 Taktiken spielen. Dann ist es egal, weil dann haben die Spieler alle das Grundrepertoire für solche Dinge dann, wie sie auch tatsächlich umsetzen können.
Wie ist es vielleicht auch unter euch Spielern? Du hast ja sicherlich auch viel mit skandinavischen jungen Talenten zu tun gehabt im Verein oder vielleicht dann auch auf den internationalen Wettkämpfen, auf den Turnieren. Tauscht ihr euch aus? Wo siehst du vielleicht Unterschiede, vielleicht Vorbilder im Ausland, wie man an diesem kulturellen Ding vielleicht etwas ändern kann, aber eben auch an der Ausbildung?
Ja, man hat sich da auf jeden Fall mal ausgetauscht. Also bei den Europameisterschaften in Kroatien haben wir da auch mit denen in der Gruppenphase gespielt. Die waren bei uns direkt auf dem Gang gegenüber. Da war zum Beispiel ein Thomas Arnoldsen dabei, der jetzt ja auch wieder dazu stößt. Und ich finde, die haben sich von Jahr zu Jahr sehr, sehr stark entwickelt. Also in der U19 waren die schon gut, aber die Einzelspieler wurden auch nochmal so viel besser. Haben aber schon in der dänischen Liga auch schon gespielt und haben sich wahnsinnig gut entwickelt. Wir natürlich als deutsche Mannschaft haben da zum Glück mitgehalten. Wir hatten einen sehr, sehr, sehr guten Jahrgang in der Breite auch und konnten da genauso mitziehen. Und natürlich ist auch mal wichtig, irgendwelche Vorbilder zu haben, Leute, wo man sich dran orientiert. Jahrgänge davor, die natürlich dann auch ähnliche Sachen erreicht haben. Und ja, bei uns war es jetzt so, wir haben dann selbst einmal mit der U19 gewonnen, wollten das natürlich direkt auch wieder wiederholen und haben es dann zum Glück dann auch am Ende mit der U21 nochmal geschafft. Aber ich finde, bei uns war es einfach so, dass wir auch 20, 25 gute Jungs hatten und konnten das dann einfach auch so übertragen, bis hin jetzt zu der A-Nationalmannschaft.
Ja. Und SAH und GWD Minden, ihr seid gerade dabei, eine Collaboration aufzusetzen. Und wenn wir über Grenzen sozusagen sprechen, ihr versucht einen Austausch vielleicht hinzubekommen, auch dass B-Jugend, A-Jugendliche die Möglichkeit bekommen, vielleicht in Dänemark mal ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr vielleicht sogar auf einer Akademie zu sein, einen Austausch hinzubekommen. Wo sind da die Herausforderungen oder flutscht es von A bis Z, wie man es erwarten kann?
Wenn es so einfach wäre. Nein, ich glaube, der Startpunkt, und das ist auch nochmal ein schöner hier, um den Kreis zu schließen, ne, GWD Minden und Harting mit dieser langen Verbindung heraus und auch dann am Ende mit der dänischen Verbindung hierher und dann auch der Partnerschaft tatsächlich nicht nur mit Minden, sondern dem Deutschen Handballbund und auch dem Verein von Mats. Und ja, das letzte Jahr war dann so der erste Aufschlag. Wir arbeiten da intensiv dran, wir tauschen uns aus. Wir waren im Trainingslager hier mit Flo, hatten gute Erfahrungen. Und Mats und ich sind das wirklich auf dem Weg und versuchen mal einen neuen Weg zu gehen, weil wir genau davon profitieren werden, wenn wir mal einen Jugendlichen zu ihnen schicken könnten, aber auch andersrum, um einfach voneinander gegenseitig auch zu lernen und auch Trainer auszubilden. Es ist am Ende wieder nicht so ganz einfach. Das merkt Mats genauso wie ich. Für Vereine, die jetzt vielleicht nicht in der Champions League sind und den allergrößten Staff drumherum haben, diese Wege zu begehen. Und am Ende sind es auch Bürokratiethemen, die wieder auf unserer Seite ein Stück weit, ne, das geht dann um die Schulanerkennung zum Beispiel, also jemanden bei uns aus dem Abitur herauszuholen in Dänemark, ein halbes Jahr auf die Schule zu schicken, wie wird das anerkannt, passt das mit Leistungskursen? Das sind ganz, ganz große Unterschiede. Du hast gerade schon gesagt, du holst deine Kinder jetzt nach Dänemark, damit sie auf die dänische Schule kommen. Also da sind wir tatsächlich schon in Deutschland auch viel in Strukturen, was immer nicht schlecht ist. Aber da gibt es Herausforderungen und die müssen wir angehen und müssen uns auf den Weg machen. Am Ende profitieren, glaube ich, beide Vereine davon, genauso wie von diesem Austausch, der letztes Jahr schon stattgefunden, heute schon stattgefunden hat. Vor allen Dingen muss es beständig bleiben und sich dann noch weiterentwickeln.
Was ist dir hängen geblieben? Du warst kurz vor Weihnachten, ne, in Minden. Was ist dir hängen geblieben vom Besuch?
Yeah, of course we are trying to investigate about what we can do, what we can inspire each other. I think some of the things is sending German talent into the academy for a period of time. How do that match with the school and the daily day, of course. But the other way, we also want to experience how GWD Minden is, especially in the past. They developed great players as well. So that's some of the development that the two clubs is working on at the moment. What I see in Minden, of course, Nils has done a great job building up the club once again after a couple of hard years, of course. That's also some of the things that we, you know, a stepping stone from a youth player in Denmark into first division, into Liga in Denmark, and eventually also into Bundesliga. But since Minden are promoted this year as well, we also need to take into consideration the position they have in the Bundesliga. Is GWD Minden from our youth players, Danish youth players, more interesting to play in or playing in the top in the Danish league as well? So that's a stepping stone that also needs to be taken in consideration, because the fundamental is there, both in Minden and with us. The ideas is there to make a summary in Denmark, of course, for some of the German players, and again also for the Danish players to come to Minden to get the experience. We saw now the first player from our club playing in Minden now, and everyone hopes that this will be developed in the future. And I think we're getting forward.
Das eine ist die Verbindung zwischen SAH und GWD, aber Thomas, ihr habt auch ein Netzwerk aufgebaut, eine Collaboration zwischen Sonderjyske, zwischen Lubo und der SG Flensburg-Handewitt und dem VfL Lübeck-Schwartau. Was sind bei euch die Herausforderungen und vielleicht auch die Chancen, auch ja, auf Spitzenniveau?
Ja, aber für mich war das ja klar, ich habe eine Liebe zu beide Vereine und wollte das gerne irgendwie ausnutzen. Und ich habe ja, wenn wir eine Nationalmannschaftswoche haben, haben wir zwei weg. Flensburg hat zwei Spieler da. oder vier vielleicht, wenn wir Glück haben. Und dann hat man sich immer gewundert, was machen die eigentlich in dieser Woche, wo da die nur zu viert rumlaufen. Und dann haben wir da angefangen, die einzuladen und die konnten bei uns mittrainieren. Und dann hat sich dadurch entwickelt, vielleicht sollen wir auch dann gemeinsam Trainingseinheiten machen. Dann kam dann ein Testspiel im Sommer und dann hat das immer so Stück für Stück entwickelt. Und ich weiß ja schon, dass wir nicht auf die Niveau von Flensburg-Handewig jetzt, aber...
Noch nicht.
Noch nicht, nein. Aber für mich war das auch interessant, wenn einer nicht gut genug ist für Flensburg, dass er vielleicht bei mir landen kann und gucken, ob er dann bereit ist, irgendwann in Flensburg wieder zu spielen. Wir haben ja genug Leute, die was gemacht haben, weil die das nicht in Flensburg geschafft haben. Danny Bayerns, Nils Verstein, da gibt es ja genug in die Bundesliga jetzt. Und dann war das vielleicht eine Möglichkeit, dass die bei mir sich entwickeln können, als wegzugehen und dann da irgendwie eine Lösung finden. Und Patrick Volz, der Linksaußen, war ja bei mir letztes Jahr, den haben wir zusammengeholt. Und dann ist das immer diese, wann ist er bereit für Flensburg oder wie lange soll er bei mir spielen, bevor er dann bereit ist für Bundesliga. So, wir versuchen immer auch jetzt Jugendarbeit da austauschen und gemeinsame Trainingseinheiten, auch dass wir voneinander lernen können. Also ich sage ja viel, dass Dänemark viel besser machen, aber wir können auch von Deutschland was lernen. Und das ist ja auch der Fall. Also mein bestes Beispiel ist ja auch immer noch diese Disziplin und so. Das kann die Dänen auch manchmal gut lernen. Ja, aber mein erstes Jahr in Dänemark nach der Flensburger Zeit, dann kamen wir so ein Testspiel gegen Flensburg und danach war zwei Tische, ein für Flensburg und ein für Skjern, wo ich damals gespielt habe. Dann kamen die zwei jüngsten Spieler von Flensburg, eine mit 12 Flaschen Wasser und der andere mit 20 Gläser und wollten die dann verteilen auf die Flensburger Tisch. Und dann habe ich links geguckt, dann standen zwei, die jüngsten von Skjern, die haben jeder einen Cola. Das war so für mich der Unterschied. So, die denken an sich und hier ist so ein bisschen Hierarchie, da musst du dich schon, also da gibt es schon Sachen, wo man auch sagen, vielleicht ist diese auch ein gut für junge Leute in Dänemark, dass man vielleicht merken, da.
Ja, also letztlich hat das ja sehr viel damit zu tun, neue Wege zu gehen, Netzwerke zu knüpfen, wie können wir voneinander profitieren, wie können wir uns gegenseitig inspirieren. Nochmal business-wise, da gibt es ja sicherlich auch auf euren Wegen, auf euren Pfaden hin und wieder mal Konventionen, Regeln, an denen man erstmal abprallt, scheitert. Habt ihr Erfahrungswerte, die man vielleicht dann wiederum auf solche Situationen übertragen kann, zu sagen, komm, nee, wir lassen uns jetzt nicht gleich von den ersten Widerständen sozusagen abhalten? Gibt es da von euch Input? Würde mich interessieren aus eurem Erfahrungsschatz. Manchmal stößt man ja auch im Business auf Widerstände.
Also ich glaube, das Thema, was ein paar Mal angesprochen wurde, Kultur, versus Strategie, und wenn ich höre, sehr Strategie, sehr ergebnisorientiert und so weiter, wenn man eine stärkere Kultur hat, dann braucht man sich über die anderen Sachen nicht oder weniger Gedanken zu machen. Und ich sehe das, ich führe ein internationales Unternehmen mit, ich glaube, ich habe etwa 40 unterschiedliche Nationalitäten und da spielt Kultur schon eine Riesenrolle. Und wenn ich gucke, wie so eine Nationalmannschaft, jetzt haben wir über Deutschland mit 80 Millionen Einwohnern gesprochen, ich weiß nicht, aus welcher Region die Deutschen kommen, aber meine Erfahrung in Deutschland ist natürlich auch Nord, Süd, Ost, West sind riesige Themen. Und das, denke ich, also die Parallele, die wir da sehen können, ist zu Kultur. Also dass der Kultur viel mehr bindet und da erreicht man auch mehr. Mein Marketingchef sagt, wenn wir eine gute Kultur hinbringen, dann frisst es jede Strategie zum Frühstück auf. Und da, glaube ich, hat er eine Zeit lang. Und das ist ein bisschen das, was wir auch hier hören.
Ja. Schwalbe ist ja auch... Ja. Auch dein Lieblingsthema, eher vielleicht mal Druck rausnehmen, etwas längere Leine, auch als Coach, hast ja viel Erfahrung mit vielen Spielern gemacht. Mimi Kraus.
Ich wollte gerade beim Thema Disziplin, wollte ich nur sagen, ich hatte Mimi Kraus, kannst du alle Disziplinen vergessen in Deutschland. Also Mimi Weil der wäre gar nicht da gewesen beim Essen, den hättest du erst anrufen müssen. Oh Mimi, verzeih mir, ganz lieber Kerl, aber war immer ein Chaot. Ich bin auch beim Thema Kultur, also wirklich ganz genau aufgehängt, weil ich sage, das ist das, was wir in Deutschland tatsächlich verbessern können. Ich glaube, wir kommen noch aus so einer Welt, in der viel Druck, viel Leistung erzeugt und viel Leistung Erfolg bringt. Und ich glaube, dass das der falsche Weg ist. Ich glaube, dass wir so eine Corporate Identity brauchen, auch für die Vereine, auch für die Mannschaften. Das war für mich als Trainer immer ein ganz wichtiges Thema. Ich hatte zum Beispiel keinen Strafenkatalog. Ja, ich hatte keine, niemals so, dass man sagt, jetzt, wenn du zu spät kommst, dann musst du 5 Euro bezahlen oder 100 Euro oder was weiß ich. Das gab es bei mir nicht. Bei mir war das immer so, war jetzt mein Weg, ob es der richtige war. Wenn jemand zu spät kam, musste er für die Mannschaft kochen. Der Erste, der kam, musste die zu spät kam, musste die Vorspeise machen, der Zweite die Hauptspeise, der Dritte musste die Nachspeise machen und alle drei zusammen mussten die Getränke besorgen, mussten tatsächlich in der Kabine kochen. Da haben die am Anfang gedacht, ich habe alle Tassen im Schrank, wie ich dann auf so eine Idee käme. Und das hat sich nachher so weiterentwickelt, dass im Mannschaftsbus wurde mitgezählt, wenn einer noch gefehlt hat. 10, 9, 8, yeah, wir haben die Vorspeise. Und dann haben die dann immer Dienstagabends haben die ein Kabinenfest gemacht. Genau das, was du vorhin angesprochen hast. Dann haben die sich da riesig drauf gefreut und die Jungs, der heutige französische Nationaltrainer und sein Bruder, das waren ja auch Spieler, der Guillaume Gilles, die haben dann eine Bouillabaisse in der Kabine zubereitet. Müsst ihr euch mal vorstellen.
Und hat die auch geschmeckt, oder?
Weltklasse. Da kamen die an mit toten Fischen und mit allem. Was ist denn jetzt hier passiert? Und haben die Bouillabaisse gemacht. Da gab es tolle Getränke. Also wirklich. Und das war nachher so eine Kultursache. Da haben die sich riesig drüber gefreut. Und ich finde diese Geldstrafen... Der sie bezahlen muss, ärgert sich, die sie bekommen. Für die ist es auch nicht wichtig, ob du jetzt 50 Euro oder 20 Euro mehr hast. Das spielt auch keine Rolle. Ich finde, das sind so Sachen. Und jetzt habe ich noch so eins dazu, den letzte Anmerkung, dann bin ich auch wieder ein bisschen ruhiger. Was ich immer gerne in solchen Sachen sage, ist, ich glaube, zum einen sind das 6 Millionen, die denen wir sind 82 Millionen. Das ist schon ein bisschen ein Unterschied bei uns, so eine Kultur, so ein gemeinsames Gefühl zu entwickeln, so wie du gerade gesagt hast. Und ich würde das machen, oder ich würde es zumindest versuchen, wenn ich Bundeskanzler wäre, was ja bald der Fall ist.
Oder also, Bundeskanzlerin.
Oder Bundeskanzlerin oder beides, dann würde ich tatsächlich in Deutschland Mannschaftssport zur Pflicht machen bis zum 18. Lebensjahr. Mannschaftssport als Pflicht für jeden, der in Deutschland lebt. Das würde bedeuten, wir müssten Hallen bauen, wir müssten Trainer ausbilden, wir müssen das Equipment, die Facilities, wir müssen das alles, wir müssen viel Geld in die Hand nehmen. Aber ich glaube, das würde unsere Kultur auch ein Stück weit verändern. Wir wären ein bisschen mehr füreinander da, weil man schon das Gefühl hat in Deutschland, muss ich dann mal die Frage an euch, haben wir genug Nachwuchs? Ist das wirklich so, dass viele Kinder noch Handball spielen? Oder sitzen die auch eher zu Hause und spielen Playstation oder irgendwas? Weil das ist ja ein Problem. Und wenn man sie alle dazu, die müssen ja kein Handball spielen, die können ja auch golfen oder Tennis spielen in der Mannschaft, ist ja egal. Aber ich würde wirklich diesen Mannschaftsgedanken, ich glaube, der fehlt bei uns in Deutschland so ein bisschen. Aber nur mal so eine Frage.
Ich glaube schon, dass wir in Deutschland noch genug Nachwuchs haben. Gut. Aber wie gesagt, es fehlt vielleicht an qualifizierten Trainern und der Ausbildung an sich. Aber Herr Bundeskanzler in Spee, ich habe dir noch einen anderen Vorschlag, weil was mich auch in Deutschland bedrückt, aber Gott sei Dank sind wir da mittlerweile etwas weg davon gekommen, und zwar unser Fördersystem, also finanzielles Fördersystem der Politik. Bei uns geht es immer nur darum, du bekommst viel Fördermittel, wenn du Titel gewonnen hast, und genau dann brauche ich eigentlich diese Fördermittel nicht. Ich muss den Schwächeren die finanziellen Möglichkeiten eröffnen und geben und nicht eben der schon oben steht an der Spitze. Genau. Und da krankt es bei uns.
Aber das fördert ja auch die Leute, die dann Spielzüge machen. So, um das nochmal von vorhin, das fördert natürlich dann. Ja,
dann
das
sagst du, wieder, ich
muss was gewinnen.
Sind wir wieder beim Erfolgsorientierten genau. Bei uns. Ich muss gewinnen, damit ich irgendwann so. Auch die Fördermittel abgreifen kann vom Bund. Und da, finde ich, müssen wir auch auf politischer Ebene noch viel mehr ansetzen, auch was vorhin schon kam, mit Hallenöffnungen etc. Da müssen wir viel flexibler werden und. Also du hast sehr viele Themen, wünsche dir viel Erfolg.
Ich hoffe, ihr nehmt es nicht ganz so ernst.
Hatten wir schon mal einen Bundeskanzler, der gleichzeitig Bundestrainer war?
Ja, ist doch nur Spaß. Ich finde immer, da verdeutlicht so ein bisschen, dass wir da ein Problem. Ich hätte noch eine Frage an Thomas, wenn ich die noch stellen darf.
Ja, Logo.
Du hast ja in deiner Karriere auch lange in Deutschland gespielt. Wo macht es denn mehr Spaß, Handball zu spielen? In Deutschland oder in Dänemark?
Ich habe ja nur hier als Profi gespielt und das hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
Ja?
Also für mich war das ja eine geile Sache, dass dieser Druck, von 5000 Zuschauern auswärts und du wurdest gehasst und da war so viel Kampf. Und diese,
in Hamburg haben sie sich immer gern
gehabt. Diese Typ neben mir haben mir auch einmal in den Bau geschlagen mit Absicht und so. Nee, aber das war für mich schon ein geile Zeit, die 10 Jahre hier, wo ganze Zeit unter Druck. Ja. Und das ist ja immer diese Balance, wir reden über Kultur und Entwicklung, aber also das, was du in Deutschland jede Woche, zweimal die Woche manchmal auch leisten musst, das war schon hart, aber auch für mich das geilste Zeit. Also so, das ist ja... Das ist so
es ist schon
einfach
auch,
zu erklären.
Genau, aber es ist auch schon auch
du willst gerne die Kinder gut erziehen und dann wirst du nach Bundesliga und auf die Fresse haben. Also das war so quasi für mich hier ein schöner Zeit. Und das ist auch der Unterschied zwischen Deutschland und Dänemark. Ja. In Dänemark hast du Playoff, du musst nur die Top 8 schaffen, die ersten 10 Monate. Dann hast du noch die Möglichkeit, dänische Meister zu werden. In Deutschland habe ich auch probiert, nach 2 Spieltagen zu sagen, das war's. Weil jetzt haben wir 2 Spiele verloren.
Ja.
Dann wirst du kein deutscher Meister.
Also ja. Und in Deutschland kannst du auch bei jedem Spiel straucheln, muss man auch sagen. Also kannst du auch als Füchse in Minden, wenn du nicht aufpasst, dann kannst du auch straucheln.
Und das bedeutet auch was, weil wenn du das nicht gewinnst, wirst du kein deutscher Meister.
So in
Dänemark kannst du 5 Spiele locker verlieren und hast immer noch die Möglichkeit, dänischer Meister zu werden. Also.
Aber das, ich komme nochmal zurück zum Zugang zum Sport, weil ich das sehr elementar finde und die Frage auch an euch. Also ist das tatsächlich dann im Kleinen, in jeder Kommune, jeder selber, also eher von unten oder dann eher von oben, also Politik, Bund, Länder? Und wenn wir zu dem Ergebnis kommen, es ist eher klein und es ist eher Kommune, dann müssen wir halt selber den Stein ins Rollen bringen. Ne? Also, ja?
Also aus der Erfahrung her kann ich sagen, aus viel fußballerischer Erfahrung kann ich sagen, dass die Hallen, die wir besitzen, ich spreche im Amateurbereich in Deutschland, so wie es ist, ist der Handballverein ja gebunden an der Schulhalle. Und diese hat natürlich Kapazitäten, die geschützt werden durch Vandalismus vor allen Dingen, deswegen sind die Hallen abgeschlossen. Und es gibt dann regelte Zeiten. Also der Handballverein, der hält sich an die Schulhalle. Die Fußballvereine haben ihre 4 bis 6 Fußballplätze plus Vereinsheim und Büro und alles. Und da geht man rauf nachmittags, da gehen die Jungs drauf spielen und alles. Wenn man die Idee hat, dass der Fußballverein einen Platz abgibt und eine Halle draufsetzt und den Handballverein mit integriert, dann hat man im Ort einen Fußballverein und einen Handballverein, wo man Zugänge zu den Fußballplätzen und zu der Halle hat. Also man koppelt das von dem Schulsystem.
Genau.
Viel mehr Flexibilität, Freiheiten, weil das ist eine Vereinsarbeit, keine kommunale Bereiche mehr.
Mit Verpflegung noch? Ich glaube, Verpflegung gehört dazu. Ich glaube, das ist in Dänemark ein wichtiger Aspekt. Es gibt überall eine Mensa oder ein Restaurant dabei. Ich glaube, dass die Kinder da auch, oder sehe ich das falsch? Ist das so in den Sporthallen? Sind da nicht auch immer...
Ja, da gibt es immer eine Cafeteria.
Gibt es immer eine Cafeteria dazu. Genau. Ja. Also ich finde das einen spannenden Ansatz, weil das ist ja relativ schnell auch umsetzbar. Sowas wäre ja machbar.
Ich war letzte Woche beim Borussia Dortmund und da habe ich mir das angeschaut, wie die arbeiten. Ne? Ja. Da habe ich die Akademie mich angeguckt die haben ja eine Damenmannschaft im Handball. Und mein Interesse war ja ein bisschen natürlich zu hören, wie ist das dann mit der Männermannschaft? Einfach zu sagen, die haben kein Geld für das. Die spielen in einer Halle, die Damen spielen auch in einer Halle, die nicht überragend ist für Handball zu promoten, sagen wir mal so. Ich wäre der Glücklichste, glaube ich, wenn Bayern München, Borussia Dortmund und Hamburg ist ja schon da, aber wenn die auch eine Zusammenarbeit, wenn wir das haben konnten, eine Zusammenarbeit zu haben, wo die Halle, wie du sagst, neben der Sportakademie bei Borussia Dortmund mit 6, 7, 8 Plätze, wenn eine Indoorhalle da auch gebaut wird, und das wäre ja natürlich optimal. Ja. Aber die haben kein Geld.
Ja, Borussia Dortmund, ich glaube, so die eine oder andere Million haben die schon. Nur die wollen sie nicht ausgeben.
Nicht für Handball.
Nein, aber nicht verhandbar. Also die haben damals gesagt, dass die benutzen ungefähr 15 Millionen Euro für das Scouting, für die Akademie. Und das ist für uns schon eine Summe.
Ja. du hast einen Einwurf, da freuen wir uns auch.
Ja, ich wollte einfach mal auf die Frage antworten, ob es politisch ist oder Kommune oder ob wir von unten was machen können. Und ich gehe das mit. Also wir wohnen 40 Kilometer von Flensburg entfernt an der Westküste. Der Ort hat 5000 Einwohner, 10.000 Einzugsgebiet. Und wir haben anderthalb Hallen. Gemeinschaftsschule geht bis 15, 16 Uhr. Von 16 Uhr sind die Hallen bis 20 Uhr durchgebucht. Das hat nichts mit Abschließen zu tun oder nicht Abschließen zu tun. Die Hallen sind bebucht, wir haben kein Geld. Ich bin auch in der Kommune aktiv. Wir haben vom BGS eine Halle übernommen, weil wir an der Grenze ist, hatten wir früher BGS. Wir müssen jetzt ungefähr 15 Millionen Euro in Hallen investieren. Das Geld haben wir nicht. Ganz einfach. Und die Kultur, dass wir in die Bildung investieren, ist in Deutschland schlecht.
Ja.
Die ist einfach schlecht.
So
und daran
aus.
Hängt das doch.
So sieht's aus.
Meine Kinder, die habe ich nach Dänemark geschickt, zu dänischen, also wir sind ja hier. Genau. Wir leben an der Grenze, die ist 30 Kilometer entfernt. In Dänemark sind die zur Schule gekommen, haben ihr Abitur in Tonnern gemacht, aber die sind dort zur Afterschule gegangen, zur Heuschule gegangen. Das sind Institutionen und Sachen, die gibt es in Deutschland nicht. Die können wählen hier in Dänemark, das 10. Schuljahr ist das, verlieren da eigentlich ihre Pubertät, gehen dorthin, können das nach Sport, nach Halle, also nach Handball wählen, die können Fußball wählen, Pferd mitnehmen und das ist einfach cool und sowas haben wir nicht. Und das ist eine Kultursache und auch einfach eine Geldsache und es muss, glaube ich, mehr von oben geregelt werden. Ja.
Ja. Kann ich mich sehr mit anfreunden mit dem Gedanken. Du gerne?
Ja, kann man nur unterstreichen natürlich. Aber da war jetzt das Thema dann Equipment, das Drumherum. Es kam vorher schon mal kurz auf Jugendtraining, Nachwuchstraining. Wer macht's? Irgendeiner muss es halt machen. Macht's vielleicht einer von den Eltern, dann ist es gelöst, man hat es problemlos, man hat Nachwuchsprobleme. Wenn man schaut in den Vereinen, dort wo es Trainer gibt, wo vielleicht Aktive nach ihrer Zeit es aufbringen, junge Familienväter, aber dann trotzdem am Wochenende mit ihren Jugendlichen, mit ihrem Nachwuchs arbeiten, Vorbilder dort sind, vielleicht vergütet werden, teilweise auch Ansprechpartner sind, Trainingslager veranstalten, aktiv sind, da stelle ich fest, dass es Vereine gibt, wo es sehr wohl Nachwuchs gibt, wo es brennt, jetzt mal auch egal welche Sportart, selbst mit Turnen oder mit anderen Dingen, die sicher auch keine Hype-Sportarten sind, funktioniert es. Es kommt darauf an, wer tut es. Und wenn man es nur verwaltet, dann ist es zwar erledigt, aber man hat halt auch diese Probleme nachher. Aber es ist dann in dem Fall, also der andere Part zum Equipment, es ist ein gesellschaftliches Thema. Es ist ein Thema der Aktiven. Ich habe es oft genug nach Trainings erlebt, dass man sich darüber austauscht und beklagt, was mit den Jugendlichen ist. Aber die Leute, die da sitzen und die selber in der ersten waren, die müssten dann auch wirklich sich einbringen. Die Vereine, die es tun, haben teilweise auch Erfolge damit.
Ja, vielen Dank.
Ja, ich wollte auch nur noch mal ganz kurz ein praktisches Beispiel bringen. Mein Sohn spielt in der D-Jugend für zwei Mannschaften Handball. Und theoretisch könnte er fünfmal die Woche zum Training in fünf verschiedenen Hallen. Also man fährt ihn wirklich kreuz und quer hin und her, weil die Vereine nehmen die Halle, die sie kriegen können.
Ja, das ist so. Ich hab einen Freund von mir, der ist engagierter C-Jugendtrainer im Kölner Raum. Und er hat gesagt, wir trainieren und spielen in Hallen, die sind marode, da ist der Schimmel von den Wänden und sie haben ein internes Verbot, sich zu beschweren. Da habe ich gesagt, wieso beschwert ihr euch nicht? Ich sage, wenn wir uns beschweren, machen sie die Halle zu, wir kriegen aber keine neue. So weit sind wir, dann machen sie die Halle zu und er hat gesagt, dann haben wir gar keine Halle mehr. Dann spielen wir lieber mit Schimmel. Also das ist nicht so einfach. Aber nochmal dazu ergänzend, ich persönlich bin der Meinung, es ist toll, wenn Väter oder die Eltern sich da engagieren. Nur richtig nachhaltig ist es nicht. Es ist nur nachhaltig, wenn der Trainer, der das macht, vielleicht auch ein bisschen dafür entlohnt wird und es über einen anderen Zeitraum macht und nicht aufhört, wenn sein Sohn auch aufhört oder wenn sein Sohn die Mannschaft verlässt. Und da sollte man auch vielleicht ein bisschen finanzielle Mittel in die Hand nehmen. Weil richtig erfolgreich sind ja die Vereine, die da über richtige Trainer verfügen, die sich auch wirklich der Kinder annehmen.
Ja, also, aber letztlich, wenn ich das zusammennehme, du bist gleich dran, wenn ich das zusammennehme, dann ist es doch im Grunde ein kulturelles Ding, die Bedeutung des Sports größer zu machen, sich dessen bewusst zu werden. Und daraus resultiert dann ja wahrscheinlich auch die Bereitschaft, mehr Geld zu investieren. Also letztlich ein Cultural Switch. Ne? Ja?
Ich würde gerne noch ein positives Beispiel einstreuen. Ja. Ich komme aus Bremen. Nicht bekannt für besonders gute schulische Infrastruktur, glaube ich. ihr wisst, was ich meine. Und trotzdem vielleicht an dieser Stelle ein gutes Beispiel. Die Oberschule in der Ronzelenstraße in Horn, das ist eine sportbetonte Oberschule. Und da hat der Bremer Handballverein ein Leistungszentrum eingerichtet, wo gezielt Handballjugendliche von der D-Jugend bis zur A-Jugend durchgeschleust werden und die dann auch gezielt gefördert werden. Der ganze Tag besteht nur aus Sport. Sie können in die Halle rein, wann sie wollen. Sie ist am Morgen Vormittagstraining und von außen gute Kaderspieler von außen kommen mit dazu, sodass wir da eine Infrastruktur haben, wo schon Handball im Mittelpunkt steht und wo junge Leute auch ganz gezielt gefördert werden.
Das sind die Leuchtturmprojekte, die wir brauchen. Ganz klar. Das sind die Sachen, die wir brauchen.
Und also kann man es weiterspinnen dann im absoluten Spitzensport? Martin, kommt es, glaube ich, dann nicht von ungefähr, dass wir bei jeden Olympischen Spielen sukzessive im Medaillenspiegel weiter nach unten rutschen. Also ist das nicht die logische Konsequenz der immer geringer werdenden Bedeutung des Sports? Also vielleicht sehe ich es zu negativ, aber...
Der Stellenwert von Sport in Deutschland, ich glaube, der ist in anderen Ländern deutlich größer, obwohl dort vielleicht auch die finanziellen Möglichkeiten gar nicht so rosig sind, wie es noch in Deutschland ist, auch wenn wir immer am Lamentieren sind, aber ich glaube, wir jammern auf sehr hohem Niveau in Deutschland nach wie vor. Also ich komme viel auch ins Ausland und sehe da, was da passiert. Aber dieser Stolz und ja, wenn im Sport was erreicht wird, was da passiert, das ist ungleich größer, als es eben in Deutschland der Fall ist.
Ja. Ich muss jetzt einen Cut machen, ich habe eine ganz andere Frage. Martin, an dich, warum nicht Krikic in der Aufstellung?
gute Frage. Ja, ich finde, aber es geht jetzt so ein bisschen um den spielerischen Ansatz in dieser Aufstellung. Weil ich glaube, Knorr ist schon noch ein spielerischerer Typ als Krikic. Also wir brauchen heute wahrscheinlich einen Krikic oder einen Schlurow, um das Spiel zu gewinnen. Hoffentlich treffen sie, aber das sind ja eher so Hop- oder Top-Geschichten.
Richtig. Und dann habe ich eine andere Frage an beide Trainer. Mich nervt jedes Spiel, wenn ich sehe, wenn wir erfolgreiches Tor geworfen haben, laufen wir wie Schnecken zurück und wir werden überrannt und kriegen sofort ein Gegentor. In die Richtung sind wir langsam und in die andere Richtung sind wir genauso langsam. Wenn wir mal einen Angriff spielen könnten, warum kriegt es die deutsche Nationalmannschaft nicht hin? Was macht man da als Trainer? Ich werde jedes Mal wahnsinnig vom Fernseher, wenn ich das sehe.
Martin?
Ja gut, das ist sicherlich ein Schlüsselpunkt heute, den wir in den Griff bekommen müssen. Tempospiel von Frankreich. Die machen das wirklich hervorragend über die Außen, über Minne eben, wenn er in der Abwehr steht. Das ist wirklich sehr gut und da muss unsere Rückzugsphase sich schon was einfallen lassen heute. Ich bin gespannt. Aber was mache ich? Ich denke einfach, es braucht auch ein Stück weit mehr Mut in manchen Aktionen. Und vielleicht, das, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, vielleicht sind wir in unserem Tempospiel, haben wir gar nicht so diese freie Situationen. Vielleicht haben wir zu viele Vorgaben. Ich kenne jetzt das Spielkonzept von Alfred nicht, was er im Tempospiel fordert. Deshalb kann ich mir da gar kein Urteil erlauben. Aber ich stelle es eben nur fest, wenn ich Gitzel sehe, der nimmt den Ball unter den Arm und dann gibt es nur eins, Tor oder friss oder stirb. Genauso bei Min. Und das ist das, was ich vielleicht bei unserer Mannschaft eben im Tempospiel vermisse.
Und meine letzte Frage, entschuldigen, an unsere dänischen Sportsfreunde. Wie geht er denn mit der Niederlage um im Endspiel gegen Deutschland?
Ja, die schon feststeht. Die schon feststeht.
Super.
Die kommen wird.
Das wäre schon peinlich, wenn wir. Nee, aber ich bin gespannt, was passiert. Also Dänemark ist Top-Favorit, aber die gewinnen nicht mit auf 80%. Ich glaube, die sind schon wach geworden nach dem Portugal-Spiel und merkt auch, dass wir müssen wenn wir unsere Leistung bringt, sind wir gut. Wenn nicht, dann können wir auch verlieren. Das ist ja geil, dass Dänemark gewinnt, aber letztes Jahr, wo die mit 10 Toren jedes Spiel gewinnt, wird das auch irgendwann langweilig. Dieses Gefühl hast du nicht jetzt. Da brauchen die schon sich ein bisschen Mühe zu geben. Aber wenn die das machen, dann sind die auch unschlagbar, finde ich.
Und wir reden ja nur über Deutschland und Dänemark bisher. Also ich habe das Spiel Island gegen Schweden gesehen und gerade die erste Hälfte, also die dürfen wir auch nicht vergessen, Mats. Island.
Ja,
dürfen wir nicht vergessen, wenn wir über den EM-Titel sprechen.
I think the big subject in Denmark is, as it always is, that many minutes Gisel is playing in that team. Will that also be enough to play with only him, Pütlik, in the final as well, and in a very hard tournament? This is not the World Cup. There is only hard games. And when they finally are in the EM finale, then I'm quite surprised to see how many resources Gisel, because even though that Danes have a top team, Gisel is still the X factor as well. So I think that would be one crucial factor for Denmark to win again. How many resources do it have? But I am sure that even though that we are progressing to the semi-final, Gisel will play 50 minutes in the evening as well. That's, for me, a bit crazy, but Nikolai is quite successful. So that's, kann man say anything to that?
Das vergisst man ja manchmal. Alle reden, dass Dänemark so geile Handballspieler haben, aber wir spielen trotzdem immer mit Pütle, Gitzel und Emil. Also die sind ja, also ohne die haben wir ein Gefühl, da gewinnen wir nicht, trotz dass wir sagen, dass wir gut sind. Und also da bin ich auch gespannt, wenn das irgendwie nicht, und das ist wahrscheinlich auch der Fall, wenn Pütlik dieses Turnier nicht gut spielt, haben wir Probleme. Wenn Gitzel nicht gut spielt, kriegen wir auch Probleme. Das haben wir nur die letzten 2 Jahre nicht gesehen, dass die schlecht spielen hier mit Dänemark. Das ist ja so.
Ich würde mir gerne nochmal den Ausblick von Florian abholen für heute Abend. Was glaubst du, was entscheidend sein wird?
Muss schon jeder noch einen Tipp abgeben, oder?
Ja, Logo.
Ja, also.
Ja, dann erstmal mein Tipp. Mein Tipp ist unentschieden. Ich denke.
Unentschieden?
Ja.
Im Handball.
Deutschland ist dann weiter.
Ist Deutschland dann weiter?
Deutschland ist dann weiter.
Ja. Dann kannst du das sagen.
Ja. Weil wir haben auch gestern 2 Unentschieden gesehen in der anderen Hauptrunde. Und ich glaube auch heute wird es das geben. Ja, wir brauchen auf jeden Fall Spielwitz, wir brauchen auch das nötige Glück natürlich dann nach vorne bei den Abschlüssen, dass wir jetzt die letzten Spiele so ein bisschen Pech hatten. Brauchst du auch einen Ergebnistipp direkt? Oder?
Ja, ist okay, Unentschieden ist schon gewartet.
Also
gut, dann 26-26.
Nee, ich sag 28-28. Okay. Also ich glaube, es tut uns auch gut, wenn nicht so viele Tore fallen, weil wenn die Franzosen einmal ins Tempo kommen, dann sind die schwer aufzuhalten. Das haben die in den letzten Spielen immer gezeigt. Die sind ja bis zu 40 Toren gekommen. Ich glaube, das tut uns gut, wenn wir die da früh stoppen können, gar nicht erst zum Zug kommen lassen, die Torhüter von denen nicht ins Spiel bringen. Und ja, dann hoffe ich auf ein Unentschieden, dass Deutschland weiterkommt.
Mann, du solltest Experte werden, Flo.
So, Martin. Oh, jetzt habe ich die schwere Bürde, einen weiteren Tipp abzugeben. Ich bin natürlich überzeugt von unserer Mannschaft, dass das Spiel 31-30 gewinnt. Weil ich hoffe eben, was ich vorhin schon mal gesagt habe, dass es nicht als Belastung sehen, sondern dieses Spiel als große Herausforderung sehen und Freude daran entwickeln, so bei so einem Spiel dabei sein zu dürfen. Und dann setze ich natürlich auch noch auf die dänische Fankolonie. Ich hoffe, dass die heute die Deutschen unterstützen und nicht die Franzosen. Und das kann vielleicht auch nochmal einen kleinen Ausschlag geben, wenn auch die Halle hinter der deutschen Mannschaft steht. Und dann darum eben dieser knappe Ein-Tore-Sieg für unsere Mannschaft.
I actually think that Germany will win. I think they also with Grigic now playing in quite good. I think they have a lot of good players. I think they did a good job also to prepare for this match. I think they will win by 34-33.
Scheint ein Nägelbeißer zu werden.
Jetzt?
Wir gewinnen 26-25. Es fallen nicht mehr so viele Tore.
Der Abwehrchef, da spricht er. 26-25.
Thomas?
Ja.
Sag, was du denkst. Sag, was du denkst.
Ich sage 30-32, tut mir leid.
30, musst du nicht leid.
Ja, alles gut.
Musst du nicht leid, dafür musst du dann halt heute Abend Getränke zahlen.
Ja, ja,
Schwalbe?
30-27 für uns.
30-27 und von mir gibt es ein 29-28.
Oh, das ist schon sehr eng beieinander. Wahrscheinlich haben wir alle keine Ahnung.
Ja, habt ihr noch Einwürfe, 7 Meter, 2 Minuten Strafen zu verteilen?
Ja, ich würde an Mass und Thomas einmal die Frage stellen, was wünscht sich denn Dänemark im Finale? Eher Deutschland oder eher Frankreich? Also jetzt, was sagt das Land? Nicht, was sagt ihr beide, sondern was ist die Meinung des gesamten Landes?
Also ich glaube persönlich, dass Frankreich mehr Erfahrung haben, ein Finale zu spielen und dass das schwer wird für Dänemark, aber ich glaube, das ist egal, eigentlich.
I hope that that Germany will play the final against Denmark. Of course, I have a good relations with Hartzing as well, so I have to say that. Nevertheless, I think they're in a good position also tonight, and I think they will go to the final, but they have not managed to beat Gissel and company.
Und dann vielleicht nochmal eine Frage, die mich persönlich interessiert, als eher Fußballer, nicht Handballer, wie die Situation mit den Schritten aktuell bewertet wird von euch. So, dass ja auch bei Dänemark so ein bisschen, ne, dass da viele schnelle Schritte gemacht werden und wie ihr das einschätzt.
Du brauchst Körperkontakt und schnelle Schritte, dann darfst du viele machen.
Ja, okay.
Du musst immer darauf achten, du brauchst Körperkontakt. Da muss noch einer ein bisschen dran sein und dann darfst du unten Hakengas geben. Das ist egal.
Also aber ist teilweise schon echt, ne?
Irre, oder? Da sind so viele Schritte manchmal im Spiel. Es wird ja kaum noch gepfiffen.
Haben die dänische Schiri hat das ja auch im Fernsehen gesagt, das ist unmöglich zu pfeifen, deswegen pfeife ich das nicht mehr. Also, außer wenn das 5 oder 6 ist, ja, aber 4 ist ja erlaubt jetzt langsam. Also, ist ja einfach.
Aber würdest du sagen, dass Dänemark das auch cleverer ausnutzt als andere Nationen?
Nein, aber die Art und Weise zu spielen mit Gitzel und Püttlig und den Rest, dann haben die ja natürlich einen Vorteil als die, der von 10 Meter werfen.
Genau, das ist der Unterschied. Die sind immer im 1 gegen 1, haben immer Körperkontakt. Aber da traut sich kein Schiedsrichter da rein zu.
Aber ich finde, das wird langsam schwer als Abwehrspieler, muss ich sagen. Also die sind so explosiv und können so, also viel Sprungkraft und so. Also das sieht immer gefährlich aus, wenn eine getroffen wird von einem Abwehrspieler. Und natürlich ist das manchmal zu hart, aber diese Landung, also manchmal ist das auch schwer ohne. Also du musst ja auch die irgendwie verteidigen. So, ich finde, der Abwehrspiel wird langsam fast unmöglich mit den explosiven Rückraumspielern, was da kommt.
Vielen Dank, dass Harting das möglich macht. Vielen Dank an Kilian und an Anja. Das macht immer sehr viel Spaß mit euch. Und toll, dass ihr für euch den Handball erkannt habt, zu investieren in die tollste Sportart der Welt, wie ich finde, die für so viele Werte steht, die wichtig sind im Leben. Und ich weiß, dass hier auch Executive Level natürlich sitzt. Gebt viel Geld aus in den Sport, in den Spitzensport, aber ich glaube, wie wir auch festgehalten haben, ist es mindestens genauso wichtig, den Breitensport zu unterstützen, einfach den Kindern und Jugendlichen mehr Zugänge zum Sport zu geben, das leichter zu machen, Hands-on-Mentalität. Ich glaube, das ist wichtig. Das hat mir viel Freude gemacht. Der Chefcoach der ersten 7 hat wie immer das Schlusswort, der zukünftige Bundeskanzler und Bundestrainer in Personalunion.
Also zunächst möchte ich mich auch bei der erlesenen Gästeschar bedanken. War wirklich ein sehr, sehr schöner Austausch mit euch. Vielen Dank euch allen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Handballtag und dass wir den gemeinsam genießen können. Ich glaube, ein schöner Auftakt ist gemacht und wir werden heute einen außergewöhnlich tollen Sport erleben. Das ist etwas, das man nicht so häufig sieht, und behaltet den Handball in eurem Herzen. Es ist wirklich eine ganz tolle Sportart und vielleicht auch ein bisschen die erste 7, und vielen Dank nochmal an Harting.
Erste 7, ein Podcast der Erste 7 Medienberatung und Content Production.